finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Wertgeschätzt. Und diesmal bin ich nicht alleine, auch Michael ist nicht dabei, sondern wir haben einen zweiten Teil. Und zwar haben wir heute wieder den Thomas Balkheim dabei zu dem Thema ESG und Nachhaltigkeit. Und herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ja, hallo Sven. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Bin schon gespannt auf deine Fragen.
Ja, Hintergrund ist, wer Thomas noch nicht kennt, also stell dich gleich auch nochmal vor für die neuen Hörer. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge zusammen gemacht, relativ am Anfang. Wer einfach mehr wissen möchte, kann da auch mal reinhören. Das ist die Folge 13 mit dem Titel Stressfaktor ESG. Mit einer guten Portion Datenliebe ist alles machbar. Und warum sprechen wir heute nochmal, Thomas? Also vielleicht erstmal vorstellen und dann können wir vielleicht mal einsteigen, warum wir das Thema nochmal aufgreifen.
Ja, ich bin Zeit meines Lebens eigentlich in verschiedenen Managementpositionen in der IT-Industrie tätig gewesen. Mal auf der Softwareseite, mal auf der Beratungsseite und in den letzten Jahren selbstständig als Managementcoach und Berater begleite sowohl auf der einen Seite Unternehmen in der Digitalisierung und auf der anderen Seite sind meine Kunden aber eben auch IT-Unternehmen selbst. Und bei beiden Kundengruppen stoßen wir immer wieder auf das Thema Daten. Und das ist so mein Steckenpferd, mit dem ich mich beschäftige, wie man Daten nutzen kann und zwar nicht aus technischer Seite, sondern eher aus wirtschaftlicher Seite. Auch Bimano ist in einem Netzwerk, was wir aufgebaut haben, mit dabei, das sich Data Value Thinking nennt, also wie es darum geht, wie ich Daten für meine Wertschöpfung nutzen kann und wie ich den Wert, den Daten habe, ganz einfach heben kann, diesen Datenschatz heben kann. Und Daten haben viel mit ESG zu tun oder ESG hat viel mit Daten zu tun. Und da haben wir uns ja auch schon früher mal drüber unterhalten in der Folge 13, wie du sagtest. Und danach hat sich etwas ergeben, dass ich angesprochen worden bin von einer Initiative, ausgehend vom Corporate Governance Institute der Frankfurt School of Finance. Das ist das Institut, was so ein bisschen begleitet, wie in Deutschland gute Corporate Governance getrieben wird. Und das Institut hatte eine Initiative für Mittelständler, die die Fragestellung hatten, Nachhaltigkeit, ESG, Governance, wie geht das eigentlich zusammen? Insbesondere auch mit dem Fokus Mittelstand, ein bisschen provokativ. Die Fragestellung, die großen Konzerne, die können sich eine Nachhaltigkeitsabteilung mit 150 Leuten leisten und versuchen, all dem, was da kommt, Rechnung zu tragen. Aber was macht eigentlich der typisch klassische Mittelständler? Wie soll er damit umgehen? Weniger mit der Zielsetzung, jetzt genau zu erklären, was welche Richtlinie bedeutet, sondern eher unter dem Gesichtspunkt Governance, also Unternehmensführung, welche Grundlinien sind wichtig, damit ich eigentlich langfristig auf der richtigen Seite bin. Und dazu ist eine Kommission einberufen worden aus über 20 Experten. Da waren Juristen dabei, da waren Wissenschaftler dabei und es waren eben auch Praktiker dabei, die entweder aus Aufsichtsgremien kamen. Und ich durfte auch dort mit dabei sein, ganz einfach einmal, weil ich mit in einigen Aufsichtsgremien bin, sozusagen dann auch ein Praktiker bin, aber eben auch aufgrund des Themas Daten, denn auch dort war die Erkenntnis, was nützt es, wenn wir uns da die tollsten Ideen zurechtlegen und vielleicht irgendwelche Berichtsformen haben, wenn dann hinterher datentechnisch sich das nicht umsetzen lässt. Und das war der Anlass, ich hatte dir darüber erzählt, wo wir dann gesagt haben, naja, da können wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Und da sind wir heute.
Genau, also das war auch die Grundidee, dass wir jetzt eigentlich einen Schritt weitergehen. Also jetzt gar nicht mehr so tief in das ESG-Thema rein. Wie gesagt, da nochmal auf die andere Folge zu schauen oder zu hören, besser gesagt. Das, was ich momentan mitnehme im Netzwerk bei Kundengesprächen, ist ja, dass die Nachhaltigkeit oder die sogenannten Aufnahmen der ESG-Kennzahlen so langsam ankommt. Also man wird ein bisschen nervös. Also man weiß, okay, da rollt jetzt was auf uns zu. Und wir wissen, dass ja der Mittelstand noch nicht so weit ist, mal eben die Daten auf Knopfdruck zu erzeugen. Also viele stehen doch noch am Anfang. Und jetzt kommt wieder das nächste Thema. Wie siehst du das, Thomas? Wie ist das in dem Papier, was ihr oder in dem Ergebnis, was ihr jetzt veröffentlicht habt, auch berücksichtigt? Also kannst du da vielleicht mal ein bisschen einsteigen, ein paar Eckpunkte nennen, was da jetzt entstanden ist und welche Empfehlung ausgesprochen wurden?
Naja, fangen wir vielleicht erstmal an mit dieser Grundstruktur, also wo wir auch lange drüber gesprochen haben, der Begriff ESG, also Environment Social Governance. Jetzt ist das ja eine Initiative des Corporate Governance Instituts, also da ist ja auch der Begriff Governance drin, Unternehmensführung und Unternehmensaufsicht. Was bedeutet das eigentlich in dem Kontext ESG? Und das führt oft zu Verwirrungen. Und wir haben dann eigentlich für uns gesagt, der richtigere Begriff für das, was da momentan eigentlich alles passiert, ist Sustainability, Nachhaltigkeit, das letztendlich das E und das S von ESG umfasst. Und was in Deutschland passiert ist, dass die Governance, die in Deutschland ja eigentlich schon gut vorhanden ist, um das Thema auch auf die Nachhaltigkeit zu schauen, ergänzt wird. Das heißt, die Grundüberlegung dieses Papiers ist es gewesen, zu sagen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Governance-Regeln in Deutschland, die es gibt, die sind eigentlich recht gut dokumentiert. Da gibt es auch genügend gesetzliche Vorschriften. Und die genügen sicherlich dem, was global unter diesem G bei ESG als Governance-Ansprüchen ausgesprochen wird. Wo es jetzt also darum geht, für deutsche Unternehmen, auch deutsche Mittelständler, ist die vorhandene Governance, Unternehmensführung und Unternehmensaufsicht darum zu ergänzen, dass man auch auf Nachhaltigkeitsthemen, sprich Environment als auch Social-Themen zu achtet, sie dokumentiert, sie nachverfolgt, sie überwacht und in der Unternehmensführung verankert. Das ist der Grundgedanke dieses Papiers.
Okay, wenn wir das jetzt so ein bisschen abgrenzen, was sind denn typische Datenbereiche, die jetzt auf die Unternehmen zukommen? Also welche Informationen werden denn zukünftig benötigt? Also was wird denn verlangt, um später so einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen? Das wäre die erste Frage. Mhm. Wer sind denn alles Empfänger von diesen Informationen?
Die Grundlage, vielleicht auch zur Abgrenzung dieses Papiers und das, was ich auch meinen Kunden darüber hinaus empfehle. Es gibt ja momentan relativ viel neue Vorschriften, die da kommen, mit denen das Unternehmen konfrontiert wird. Die momentan sicherlich am bewegendste Vorschrift ist diese Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, die viele Mittelständler berührt, nicht alle, wo eben ganz einfach gewisse Dokumentationspflichten abgerufen werden. Es gibt aber darüber hinaus Vorschriften, mit denen der Mittelstand konfrontiert ist. Es gibt das berühmte Lieferkettengesetz, was wir jetzt alles diskutieren. Es gibt die Energieeffizienzverordnung. Ich kann jetzt weitermachen. Dann wird der Podcast eine halbe Stunde gehen, was da so alles kommt. Neben den Verordnungen gibt es jetzt etwas, dass beispielsweise die Banken verpflichtet werden, bei der Kreditvergabe an Unternehmen ebenfalls den Nachhaltigkeitsstatus des Unternehmens mit abzufragen. Also selbst wenn ich in den gesetzlichen Vorschriften nicht betroffen bin, kann es sein, dass ich als Unternehmen mit einmal bei der Kreditvergabe von meiner Bank Fragen gestellt bekomme, die Richtung Nachhaltigkeit geht.
Gut, und die Konsequenz ist, wenn ich das nicht liefere, dass ich vielleicht doch einen schlechteren Zinssatz
auch genau, bekomme. Genau, das wird ein schlechterer Zinssatz. Das ist, einige erinnern sich so an diese Basel-II-Thematik, als das mal aufkam, wo letztendlich die Banken eine schlechtere Refinanzierung bekamen, die sie dann auf die Kunden weitergeleitet haben. Was Ähnliches wird hier passieren, ganz klar. So, und jetzt ist natürlich die Fragestellung in der operativen Umsetzung, wie begegne ich denn dem Ganzen? Ja, das ist ja, haben wir auch nicht gefunden, sozusagen, okay, jetzt stellst du die Datenstruktur zur Verfügung und dann bist du auf immer und ewig auf der sicheren Seite. Das funktioniert leider nicht, weil das Thema Nachhaltigkeit ist ein permanent sich laufend veränderndes Thema, weil das auch sehr stark von der Öffentlichkeit getrieben ist. Und darum ist es vielleicht wichtig, sich nochmal so ein paar Grundlogiken bewusst zu machen. Und das ist auch Zielsetzung dieses Papiers, wo man dann sagt, wenn du diese Grundlagen berücksichtigst, dann musst du zwar immer noch operativ die ganzen Gesetzesvorschriften, alles, was da kommt, Rechnung tragen, aber das sind dann Dinge, die eher in der operativen Umsetzung liegen und das Unternehmen nicht in den Grundfesten erschüttert.
So. Ja, ich würde da gerne darauf aufsetzen. Mhm. Ich sehe es sogar so, dass das jetzt eine Chance sein kann für die Unternehmen. Also es ist immer blöd, aus dem Schmerz heraus handeln zu müssen, jetzt wenn irgendeine gesetzliche Anforderung kommt. Aber was wäre, wenn jetzt das Unternehmen das wirklich als Chance nutzt und sagt, okay, wir müssen bestimmte Informationen bereitstellen, Stichwort Nachhaltigkeit. Warum konzentrieren wir uns nicht drauf und setzen auf die Datenstrategie und nutzen das gleichermaßen, dass das nicht nur für dieses Thema ist, sondern wir bauen das so auf, dass wir zum einen natürlich die Anforderungen bedienen können, aber andererseits natürlich auch andere Fragestellungen mit aufnehmen. Dass es wirklich eine Win-Win-Situation ist, dass man das einfach quasi als Vorbereitung nimmt, um den Wertschöpfungsprozess wirklich dann auch transparent zu machen.
Das ist vollkommen richtig, wobei noch vielleicht einen Schritt vorher. Erstmal, was für mich auch nochmal eine Erkenntnis war in diesen Gesprächen, weil eben auch dort Mittelstandsvertreter dabei sind. Viele Mittelständler, wenn nicht sogar zu sagen, der überwiegende Teil der Mittelständler ist eigentlich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, relativ weit. Nehmen wir mal das Thema Social. Ja, also Verbundenheit beispielsweise in meiner Community, so dieses neudeutsche Wort Good Corporate Citizen. Ja, das also symbolhaft in vielen Orten steht der Mittelstand dafür. Er ist eng verwoben mit der Gemeinde, wo sie aktiv sind. Die meisten Mittelständler haben eigentlich eine nachhaltig, langfristig orientierte Personalpolitik. Sicherlich ist vielleicht bei dem einen oder anderen, was Diversity angeht, noch Nachholbedarf. Aber auch das ist auf der Agenda. Also auch Umweltrisiken sind eigentlich bei vielen Mittelständlern schon lange verankert. Das heißt, bei vielen Mittelständlern geht es eigentlich gar nicht darum, jetzt so viel grundsätzlich Neues zu machen, sondern es geht oftmals darum, die Dinge einfach in den Kontext zu setzen und entsprechend darzustellen. Weil das ist eine der Grundlogiken all dieser Gesetzesvorschriften, die da kommen. Wenn ich immer gefragt werde, wie soll ich die Corporate Social Responsibility Directive zusammenfassen, dann sage ich immer, es sind eigentlich drei Schritte. Der erste Schritt ist, du musst beschreiben, was du im Thema Nachhaltigkeit tust. Dafür gibt es eine Begriffsklärung, was zu nachhaltig gehört. Das ist diese sogenannte Nomenklatur. Die ist relativ weit gefasst. Aber du musst als Unternehmen definieren, was du aus diesem weiten Bereich der Nachhaltigkeit denn jetzt tust. Das ist wichtig zu verstehen. Es kommt niemand an und sagt dir als Mittelständler, du musst jetzt unter Nachhaltigkeit genau das tun, sondern du hast da eine Wahlfreiheit.
Ja, das ist ja nochmal wichtig mitzugeben, ne? Also das jetzt nicht heißt, okay, wir erwarten von dir die CO2-Berechnung für irgendwelche
Die CO2-Berechnung, genau, die kommt dann später, aber beispielsweise in CO2 ist in der Corporate Social Reporting Directive nirgendwo vorgeschrieben. Ja. Sie ist im Energieeffizienzgesetz ab gewissen Energieverbräuchen, aber vom Grundsatz ist es nicht. Also erster Schritt, du musst selbst definieren, was du tust. Gibt es einen zweiten Schritt? Du musst das, was du machst, dokumentieren, dass das für deinen Geschäftszweck wesentlich ist. Das ist die sogenannte Wesentlichkeits- oder Materialitätsanalyse. Wenn du dann als Automobilhersteller Tofu-Würstchen in der Kantine anbietest, dann ist das schön, hat aber vielleicht nicht so viel mit deinem Geschäftszweck zu tun. Ja, also du musst nachweisen. Und gerade diese Wesentlichkeits- und Materialitätsanalyse zeigen Gespräche mit Banken, ist etwas, wo viele Banken drauf abzielen werden bei der Kreditvergabe. So nach dem Motto, was machst du denn da? Machst du da etwas, was eng mit deinem Geschäftszweck verwoben ist?
Geben die Banken dort auch Hilfestellungen? Also, dass sie zumindest sagen, okay, das erwarten wir von dir, oder ist doch das Unternehmen oder
Es ist unterschiedlich. Also einige Banken bauen da gerade Beratungen auf, die dann aber eher auf die Finanzaspekte abzielen. Und natürlich weiß der Mittelständler selber am besten, was sozusagen in seinem Kerngeschäftszweck zum Thema Nachhaltigkeit am wichtigsten ist. Ja. Und dann kommt der dritte, und das leitet nun über zu deiner eigentlichen Frage zu den Daten. Dann sagen diese Gesetzestexte, und aber das, was du da tust, das musst du auch dokumentieren, und zwar nicht nur qualitativ, sondern du musst es mit Datenreihen hinterlegen und du musst deine Verbesserung zeigen. So, und damit sind wir beim Thema Daten. Und ich weise immer auf diese Reihenfolge hin, weil so, glaube ich, deutlich wird, aufgrund dieser ersten zwei Dinge hat das Unternehmen so viel Wahlfreiheit, dass es jetzt nicht funktioniert, was vielleicht früher bei anderen Gesetzesvorgaben funktionierte, dass man sagte, naja, jetzt gib mir mal das Formular, was ich ausfüllen muss, und von Seiten des Formulars leite ich dann ab, wie mein Datenbedarf ist. Sondern hier definiere ich implizit über meine Nachhaltigkeitsstrategie selbst, was mein Datenbedarf ist.
Finde ich einerseits gut, aber natürlich dann auch trotzdem schwierig, ne? Also wo fange ich an, wo grenze ich mich ab? Weil das ist ja ein breites Feld.
Genau, es ist ein breites Feld. Und da ist es vielleicht auch wichtig, weniger ist mehr. Und auch da sagt dieses Papier, man sollte immer das Thema als eine Reise ansehen. Also wir sind jetzt am Beginn einer Entwicklung, wir sind am Beginn einer Reise, und insofern ist man auch realistisch und sagt, wenn ich 5 Nachhaltigkeitsziele habe, dann kann ich vielleicht alle noch nicht 100%ig sauber mit entsprechenden Daten hinterlegen. Aber ich sollte mir bewusst sein, welche Daten ich brauche, und darauf hinarbeiten, dass ich diese Daten bekomme. Was ist jetzt beim Thema Daten zu beachten? Beim Thema Daten ist zu beachten, dass ich mich in einem Bereich bewege, der eigentlich für die Unternehmen, was BI-Systeme und Berichtssysteme angeht, eher untypisch ist, weil ich Daten brauche, die eher in der operativen, realen Welt liegen und nicht in den kaufmännischen Systemen.
Ja, das ist nämlich die Besonderheit, die wir nämlich auch feststellen. Also diese sogenannten technischen Informationen, die müssen jetzt nämlich auch aufgenommen werden und auch kombiniert werden.
Sie müssen kombiniert werden und sie müssen aktuell sein. Und das ist eines der großen Themen. So, ich nehme mal das Beispiel, was ja momentan viele beschäftigt, CO2. Es entwickeln sich so de facto Standards, und ich sage mal, ein guter Nachhaltigkeitsbericht hat momentan heute CO2 in Klammern. Wie viel Einfluss hat ein Beratungsserviceunternehmen beispielsweise auf seinen CO2-Abdruck? Ja, also da ist dann auch zu überlegen, wie meine Priorisierung ist. Aber bleiben wir beim Thema CO2. Die meisten machen es heute ja so, sie nehmen beispielsweise den Energieverbrauch aus Energieabrechnungen. Und jetzt bekommen wir das Thema Zeit. Die Energieabrechnung ist ein Jahr alt und kommt im nächsten Jahr, je nachdem, wie ich Verbrauch habe und mit Smart Metering, wie weit ich bin, kriege ich vielleicht auch Halbjahres- oder Quartalsrhythmen, aber ich bin sicherlich nicht aktuell. Jetzt entscheide ich mich beispielsweise für eine energieeffizientere Maschine in meiner Produktion. Jetzt wird die Maschine installiert. Bis ich die Auswirkungen sehe, bekomme ich einen extremen Zeitverzug. Das heißt, in einem ersten Schritt kann ich die Datenquelle kaufmännische Analyse, nämlich die Energieverbrauchsabrechnung zu nehmen, sicherlich zu Beginn einfach damit beginnen. Dann sollte ich aber hingehen und sagen, okay, wo sind denn meine großen Verbrauchstreiber? Und beispielsweise in diesen größeren Verbrauchstreibern auf entsprechende aktuellere Informationen geben, indem ich beispielsweise kleine Verbrauchssensoren an den Hauptverbrauchern anbringe. Aber hier, und das ist auch die ganz klare Empfehlung, halt immer eine pragmatische Mischung. Ich muss jetzt nicht an jeder Maschine ein Verbrauchsmesser machen und meine gesamte Produktion damit ausstatten, aber zumindest dort, wo ich die großen Verbräuche habe und wo ich natürlich auch Verbesserungsmaßnahmen und Verbesserungsziele setzen
will. Ja, also kann ich komplett bestätigen, weil wir vor kurzem so einen Anwendungsfall beim produzierenden Unternehmen in Wuppertal auch so umgesetzt haben. Da sind wir erstens, genau wie du es gesagt hast, wir haben erstmal die Historie genommen. Also Daten wurden ja schon gesammelt in Form von Excel-Dateien und die Abrechnungsdaten zum Beispiel von den Stadtwerken mit aufgenommen, dass wir erstmal den Ist-Stand hatten. Und dann hat es natürlich geholfen, dass man mit Sensorik an den Hauptstellen halt Strom, Wasser, Fernwärme aufgenommen. Druckluft ist ja auch nochmal so ein Thema. Und auf der Basis wurde ja erstmal eine Datenbasis geschaffen, wo wir erstmal über ein paar Wochen die Daten aufgenommen haben und haben die mal gegen die Historie gespielt. Und der Energieberater ist dann hingegangen und konnte auf der Maßnahme erstens schon prozessual schon sehen, was man vielleicht verändern konnte, konnte aber auch schon sehen, wo habe ich denn meine Spitzen dort drin? Und genau wie du sagst, die Idee ist gar nicht, jetzt das ganze Unternehmen mit Sensorik auszustatten, sondern wirklich punktuell zu starten, um dann vielleicht erste Maßnahmen auch abzuleiten. Und der große Vorteil ist auch mit Hilfe der Sensorik, die Daten werden automatisiert erfasst. Wir hören das immer wieder, dass dann Mitarbeiter durch das ganze Betriebsgelände geschickt werden. Und die erfassen dann die Stromdaten und schreiben das auf dem Handzettel. Und das Ganze wird in Excel eingepflegt. Und du grinst. Und wir wissen auch, ne, dann ist das Licht halt nicht optimal. Und dann wird auch mal eine falsche Zahl aufgeschrieben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, das ist so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen deutsch. Ich bin ein großer Fan von dummer Sensorik. Also Niedrigfrequenzsensorik beispielsweise, die im Ausland viel stärker eingesetzt wird als bei uns. Wir in Deutschland mit unserem Engineering-Ansatz, ich nehme jetzt mal das Beispiel Smart Metering, wir haben wirklich toll durchdachte Smart Meter, die wahnsinnig viel können. In dem Moment, wo sie viel können und intelligent sind, die Sensoren, komme ich natürlich wieder in den Thema Datenschutz. Muss ich das entsprechend schützen und dann baue ich eine gewisse Komplexität auf. In Deutschland, im Ausland, gerade Amerika oder so, da arbeitet man mit sehr dummen, billigen Niedrigfrequenzsensoren, die auch ein gewisses Fehlerpotenzial haben, weil sie ganz einfach dumm und träge sind. Da kostet ein Sensor 1 oder 2 Euro, ja. Aber weil sie so dumm sind, habe ich keine Probleme mit Datenschutz. Da können die nämlich nichts erkennen. Und die Genauigkeit stelle ich dann über künstliche Intelligenz und die Masse der Sensoren her. Also ich habe jetzt beispielsweise letztens eine Anwendung gesehen, die ist gerade in der Pilotierung. Das ist ein Klebeband. Und dieses Klebeband hat eine Lösung. Und in dem Moment, wo diese Lösung mit Wasser in Verbindung kommt, wird ein Signal kreiert. Und dieses Signal wird an einen Niedrigfrequenzempfänger gesendet. Das heißt, das Band selber hat keine Batterie, nichts. Und dieses Band klebe ich um Wasserrohre drumherum oder klebe ich beispielsweise in Toilettenspülungen rein. Und aufgrund der Signale, die da kreiert werden, kann dieser Niedrigfrequenzempfänger mit einer künstlichen Intelligenz, die dann dahinter sitzt, erkennen, wenn es irgendwo auf der einen Seite Leckagen an den Rohren gibt, aber auf der anderen Seite eben auch, wenn in Toilettenspülungen, wir kennen das, wenn so ein bisschen immer laufend der Spülkasten läuft, das können die erkennen, weil die Oberfläche flimmert. Das heißt, so ein Band kostet wahrscheinlich, ist jetzt in der Entwicklung, aber ich habe so gehört, dass Marktpreise irgendwie sein sollen, 10 Meter sind $100 oder so. Ja, und mit 10 Metern brauchst nicht viel und so ein Rohr drumherum, da kannst du einiges ausstatten. Und das ist für mich immer so ein ganz gutes Beispiel, wie man mit relativ dummen Sensoren relativ günstig Lösungen machen kann. Und das sind Dimensionen, in die man bei der Datenerfassung dann einfach reingehen
kann. Ja, also kann man ja zusammenfassend schon mitgeben. Also da mal zu schauen, auch intern im Unternehmen, kann nicht die Sensorik helfen, bestimmte Arbeitsvorgänge auch dort zu automatisieren. Und dass man nicht wieder in diesem Zuge der Daten, also kann ich Muster erkennen, dass ich irgendwie Nutzerverhalten, darum geht es ja, ne? Dann habe ich ja den Datenschutz wieder dran. Aber kann mir das nicht helfen, um einmal den Prozess zu minimieren? Und das Interessante, was wir auch nochmal festgestellt haben, stimmen denn überhaupt die Abrechnungsdaten? Also wurde denn das richtig, ne? Lastschrift und solche Sachen, das kann ich dann auch direkt gegenrechnen und sehe ja auch und kann dann auch die Diskussion auch führen und dann halt auch weitere Einsparpotenziale auch nochmal entdecken.
Ich meine, das ist für mich dann ja auch immer so ein Aspekt in den Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit oder ESG. Für mich ist es im Endeffekt Kostenmanagement und operatives Risikomanagement. Bei vielen dieser Nachhaltigkeitsthemen sind es, wenn man mal genau schauen, eigentlich Dinge, die natürlich beispielsweise der Umwelt zugutekommen. Aber wenn es um Energie geht, gerade mit den steigenden Energiepreisen, ist es knallhartes Kostenmanagement. Wenn es um Waste, also Materialverbrauch, Müll geht, es geht um Kosten. Und auch die Dinge im Social-Bereich, Stichwort Fachkräftemangel, das sind eigentlich strategische Aufgaben, die ich als Unternehmen so oder so machen muss. Und ich glaube, das ist auch wichtig bei der Umsetzung von all diesen Themen. Ich gehe nochmal zurück zu diesen drei Schritten. Was will ich tun? Ist es, zweiter Schritt, wesentlich für meinen Geschäftszweck? Und das ist eigentlich die wichtige Empfehlung, dass man seine Nachhaltigkeitsstrategie eng verzahnen muss mit seiner Business-Strategie. Das geht Hand in Hand. Also ich sage immer so, die Business-Strategie findet ihren Ausfluss in der Bilanz und im Geschäftsbericht. Und der Nachhaltigkeitsbericht ist der Teil der Strategie, der Ausfluss dann im Nachhaltigkeitsbericht findet. Das sind aber nicht zwei Bereiche, die vollkommen unabhängig voneinander sind. Die werden einfach durch die strategischen Überlegungen miteinander verzahnt. Sie werden aber auch durch dieses Thema Wesentlichkeitsanalysen miteinander verzahnt. Sie werden durch das Governance-Thema miteinander verzahnt. Als Aufsichtsrat lasse ich mir vom Vorstand berichten, was seine Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit sind. Und genauso wie ich ein Financial KPI Reporting bekomme, bekomme ich ein Nachhaltigkeitsreporting bis in den Aufsichtsrat rein über diese Ziele. Wenn die Dinge aber so oder so miteinander verzahnt sind, dann muss ich sie auch in meinen Berichtssystemen, in meinem BI-System miteinander verzahnen. Das ist ein integriertes Reporting, weil am Ende ist eben um das Thema Kosten und operative Risiken geht.
Ja, aber ich finde, also wir führen momentan auch Gespräche mit Liegenschaften, so klassische Hausverwaltung, die sehen das alles, was du gesagt hast, völlig d'accord, aber noch eine Chance als neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Weil wenn diese Daten jetzt auch noch erhoben werden und ich diese Informationen habe, kann ich da halt auch einiges mit draus machen und das vielleicht auch meinen Mietern, also ich nehme jetzt das Beispiel aus der Hauswirtschaft, einfach nochmal als Zusatzleistung anbieten. Also ein Beispiel ist, gerade jetzt durch die Heizkosten oder durch die Energiepreise trauen sich viele Mieter nicht mehr zu heizen, also in dem Umfang, wie man es vorher gemacht hat. Also wird runtergeschaltet. Konsequenz ist, wir haben Schimmelbildung. Das ist für den Hauseigentümer ein sehr, sehr teures Unterfangen. Und da könnte zum Beispiel die Sensorik jetzt helfen, die Daten aufzunehmen und dann aber auch den Mietern zu informieren und sagen, hey, du musst aber jetzt lüften, du musst aber auch jetzt die Heizung entsprechend hochfahren, weil sonst haben wir ja entsprechende Schäden und gesundheitlich müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Und das meine ich halt damit. Es ist eigentlich eine super Chance, auch nochmal sein Geschäftsmodell zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal sich neu zu positionieren oder zu orientieren.
Sicherlich. Aber ich glaube, man muss das Ganze so sehen. Warum bewegt uns das Thema Nachhaltigkeit? Es bewegt uns, weil letztendlich, ich bleibe jetzt mal beim Thema Umwelt, die Umweltschäden fangen an, Kosten zu generieren. Ja, und wenn ein Bisher war es halt immer so, dass wenn irgendwo ein Sturm war, dann haben die Kosten, die der Sturm verursacht hat, die Allgemeinheit getragen. Der Steuerzahler, weil die Regierung etwas übernommen hat und der Rest würde über die Versicherungsgebühr auf die Allgemeinheit verteilt. Was hier jetzt passiert, ist, dass durch diese Maßnahmen diese Kosten versucht wird, schon dem Verursacher zuzuordnen. Das ist nicht perfekt, ja, aber durch das CO2-Pricing hat man zumindest ein Hilfsmittel, wo man einfach das Bewusstsein schärfen will. Und das bedeutet natürlich, dass hier eine ganz andere Kostenstruktur für Unternehmen entsteht und die wird schrittweise auch in anderen Themen entstehen, beispielsweise Wasser, beispielsweise Materialverbrauch, Müllmanagement. Es gibt erste Überlegungen, wie Biodiversität als Kennzahl berücksichtigt werden kann. Und wenn Kostenstrukturen sich verändern, ist das auch immer Gelegenheit für neue Geschäftsmodelle. Also die Welt da draußen verändert sich durch diese Themen und dadurch entsteht die Möglichkeit für neue Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, die hoffentlich dann das Ziel haben, die Umwelt in Richtung was Besserem zu bewegen. Das wünschen wir uns alle als Bürger, aber das ist das, was dahinter steckt und das ist letztendlich Aufgabe, das ist Unternehmertum, da zu schauen, was im Umfeld passiert und auch welche Chancen darin liegen.
Wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gucken, also jetzt haben wir ja so ein bisschen die Basiserklärung aufgeführt, Unternehmen, die jetzt genau in der Situation sind und wollen jetzt in die Umsetzung kommen. Was ist denn eure Empfehlung? Also wie setze ich das auf? Gucke ich auf neue Systeme am Markt oder sollte ich eher schauen, dass ich vielleicht auf
Also das Papier selber bewegt sich wirklich auf der Ebene einer Leitlinien. Wir werden ja das Papier verlinken vom Frankfurt School of Finance und dann kann man sich das ansehen. Das sind 14 relativ simpel definierte, auf einer Metaebene definierte Maßnahmen. Dann gibt es eine kurze Beschreibung, was dahinter steckt, was die Überlegungen waren. Und dann gibt es Beispiele. Das war uns sehr wichtig, dass man wirklich dann auch Beispiele sich ansehen kann, wie Unternehmen das umgesetzt haben. Und zum Thema Daten geht man gar nicht so tief, sondern man sagt wirklich, man sollte sozusagen sich das überlegen und sollte das dann im Rahmen seiner Datenstrategie und seiner normalen BI-Strategie verankern. Weiter gehen wir in den Empfehlungen nicht. Dazu ist das Ganze zu heterogen. Was ich immer empfehle, den Kunden, eigentlich, und da haben wir auch im letzten Podcast drüber schon gesprochen, das sind die gleichen Schritte, die wir damals empfohlen haben, sich in einem ersten Schritt zu überlegen, was will ich? Weniger ist mehr. Das ist auch das, was die Banken mir immer wieder sagen, dass sie sagen, für uns ist es eigentlich einfacher, wenn der Kunde sagt, ich fokussiere mich auf 3, 4, 5 Themen und die kann ich gut dokumentieren, als wenn der Kunde ankommt, ja, und ich habe hier eine Liste von 500 einzelnen Sachen, die ich mache. Also weniger ist mehr, sich darauf zu fokussieren und auf diese Themen dann eine Datenstrategie zu entwickeln und diese Daten- und Reporting-Strategie in das bestehende BI- und Reporting-System zu integrieren. In Klammern, wenn noch keins da ist, dann ist das jetzt die Gelegenheit, das zu entwickeln.
Ja, und da kann man zumindest schon mal mitgeben, dann auf den Markt schauen und sich nicht Insellösungen aussuchen, sondern wirklich Systeme aussuchen, die in der Lage sind, halt kaufmännische und technische Informationen zumindest abzubilden. Und auch von der Umsetzung, dass man da jetzt, die letzten Tage und gab es nochmal, passt jetzt nicht ganz zum ESG, aber das würde ich gerne nochmal fallen lassen. Gab auch eine große Diskussion wieder in dem LinkedIn-Social-Media-Bereich. Also Microsoft hat wieder was Neues rausgebracht, Microsoft Fabric. Werden wir auch nochmal separat berichten. Aber auch das ist wieder so ein Trend. Ganz viele Einzelelemente und ich muss wieder selber aktiv werden, das Ganze aufbauen. Und wenn wir das jetzt wieder auf unser Thema hier bringen, es macht doch eher Sinn, mal zu schauen, sich Lösungen anzuschauen, die vielleicht von Nicht-IT-Lern auch bedient werden können. Sodass erstens das Berichtswesen einfacher gestaltet wird und natürlich geschaut wird, wie kriege ich denn schnell die Informationen ran, ohne dass da jetzt hohe Entwicklungszeiten und Kosten nochmal entstehen.
Das ist ja grundsätzlich das Vorgehen bei vielen Mittelständlern pragmatisch. Sehe ich genauso wie du, was ich halt immer wieder erlebe, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Es gibt Anbieter am Markt, die sich halt positionieren mit den Worten, wir lösen sozusagen dein ESG-Reporting. Nimm unsere Lösung und alles funktioniert. Wenn man dann nochmal da etwas tiefer reinschaut, dann ist die erste Frage, diese Lösung stellen, ja, was willst du denn eigentlich? Also, weil es nicht anders geht. Was man einige dieser Lösungen haben, dass sie so ein ganz, ganz gutes Auswahlmenü haben, was gibt es denn für Kennzahlen für bestimmte Themen? Ne? Also das gibt es aber auch in der Literatur, das kann man sozusagen auch so ableiten. Am Ende glaube ich auch, dass die langfristigen Lösungen die sind, die dann letztendlich in das BI-System integriert werden. Es gibt dann Inselplatzlösungen. Wenn ich beispielsweise ein Energieeffizienzreporting mache, dann kann ich natürlich auch einen CO2-Kalkulator nehmen, um dann irgendwelche technische Berechnungen zu machen. Das ist dann aber eher ein Baustein in meinem gesamten BI-System. Und dann bitte nicht, was ich auch schon gesehen habe, versuchen, den CO2-Kalkulator aufzubauen und dort auch noch die anderen 4 Nachhaltigkeitszahlen rein zu integrieren. Ja, also das ist vielleicht dann nicht so zielführend, ist nicht so nachhaltig.
Passend. Ja, Thomas, vielleicht können wir noch mitgeben, wir haben ja damals auch ein ESG-Whitepaper erstellt, was wirklich sehr umfangreich, das haben wir zusammen ja auch gemacht. Das würden wir auch mit in die Shownotes mit reinnehmen, plus den Hinweis auf den Link, den du ja eben auch nochmal genannt hast. Gibt es denn sonst noch was aus deiner Sicht wichtig ist jetzt für die Hörer in dem Kontext? Oder wäre das sogar ein Thema für die nächste Folge?
Ach, uns fallen da bestimmt Themen für viele neue Folgen auf. Aber ich möchte einfach nur nochmal betonen, es gibt ja ein neues Stichwort in der Strategieberatung, das nennt sich kontextuelle Intelligenz. Ich liebe diesen Begriff. Es hat 5 Minuten gedauert, bis ich gelernt habe, ihn auszusprechen. Oder vielleicht doch etwas länger. Kontextuelle Intelligenz ist eigentlich die Intelligenz, wie ich mich in einer Gruppe bewege. auf die Wirtschaftsstrategie übertragen, bedeutet das, das, was man die klassische Umfeldanalyse nennt, die man im Rahmen der Strategiearbeit alle 5 Jahre gemacht hat, dass das eher ein dauerhaftes Thema ist, dass ich also als Unternehmer, als Unternehmerin darauf achten muss, wie ich mein Unternehmen durch die Umfelddynamiken bewege, weil diese Umfelddynamiken sich relativ rasant verändern und dort immer wieder neu kalibrieren muss, welche Chancen, welche Risiken habe ich und welche Chancen kann ich auch nutzen. Und interessant ist, dass in diesem Kontext Nachhaltigkeit eben als ein dauerhaftes Umfeldthema definiert ist. Das heißt, das Thema ist jetzt nicht kurzfristig, oh, da ist eine Gesetzesvorschrift gekommen, CSRD, sondern das Thema Nachhaltigkeit zu beachten, zu begleiten, zu steuern, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu haben, wird fester Bestandteil, dauerhafter Bestandteil von Strategiearbeit. Und alles, was Teil meiner Strategiearbeit ist, muss ich entsprechend auch mit Daten unterlegt in meinem Berichts- und KPI-System haben.
Ja, das heißt ja dann auch, ne, dass man als Unternehmer, auch wenn man da noch nicht viele Berührungspunkte hat, auch wirklich Technologiekompetenz bekommt oder Datenkompetenz sich aneignen muss. Ne? Weil ich muss ja schon schauen, dass ich das zukünftig verstehe, wie man sowas implementieren kann, wie ich solche Informationen zur Auswertung bekomme.
Ja, in dem Grad, in dem es notwendig ist.
Ja, genau.
Das aber, das ist für mich dann schon auch die Digitalkompetenz,
okay,
von der ich aber schon glaube, dass sie bei den meisten im Bewusstsein ist, was nicht heißt, dass ich es schon umgesetzt habe. Aber ja, das, was man so neudeutsch als Data Literacy, also Datenkompetenz, ja, das Gefühl, welche Daten kann ich denn erarbeiten, wo liegt die Schnittstelle der 80%-Lösung, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, das ist sicherlich ein Thema, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer bewegen wird.
Ja, ja, ist doch klasse. Also herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute nochmal über das Thema sprechen, da nochmal sehr viel Input reingegeben hast. Wir verlinken das Dokument bei uns in den Shownotes. Ich verlinke nochmal auf unsere Akademie. Da ist das Thema oder das White Paper vom ESG auch drin. Und das können wir schon sagen, Thomas und ich überlegen gerade auch, wie wir in dem Kontext der Nachhaltigkeit auch da nochmal entsprechende Module aufbauen können, um das Thema nochmal näher zu bringen. Weil es ist natürlich ein Podcast, jetzt sind wir bei 40 Minuten circa, das kriegt man nicht alles rein, sondern jeder hat vielleicht individuelle Fragestellungen und einen Teil davon würden wir gerne in so eine Akademie auch mit reinbringen. Da haben wir auch zusammen mit unserem Energieberater auch schon einen Teil jetzt fast fertig. Und da gibt es, glaube ich, dann nochmal eine schöne Schnittmenge und man kann sich dann einen schönen Überblick auch nochmal geben lassen. Also Thomas, herzlichen Dank.
Ich danke dir und ich freue mich auf die Resonanz.
Okay, ja, dann bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.